Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Seit Monaten ist er im Hungerstreik. Alaa Abdel Fattah, Demokratieaktivist in Ägypten. Er ist eine der wichtigen Figuren des sogenannten arabischen Frühlings gewesen. In den letzten Jahren ist er oft ohne vernünftige Grund in Haft gewesen. Auch gerade ist er das. Und seit Beginn der Weltklimakonferenz hat er zusätzlich zu seinem Hungerstreik auch noch auf das Trinken verzichtet. Deshalb wurde mittlerweile wohl medizinisch eingegriffen. Von hier aus natürlich schwer zu beurteilen. Er könnte aber, das vermuten Angehörige, am Leben gehalten werden, damit er nicht einigermaßen symbolträchtig stirbt, während alle dort sind in Ägypten, gerade während der Weltklimakonferenz, und hinsehen können. Manche wollen dort heute symbolisch Weiß tragen und Solidarität zeigen. Aber was hilft das Hinschauen überhaupt? Wie ist die Menschenrechtslage? Und könnte man eben mehr tun als hinschauen oder auch jetzt vor Ort etwas fordern, was Politiker und Politikerinnen natürlich auch tun? Ich habe darüber gesprochen mit Stefan Roll, Ägypten und Elitenwandel in der Region. Dazu forscht er unter anderem für die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Roll, Abdel Fattah, eine wichtige Person, wie gesagt, 2011 beim Arabischen Frühling, aber das ist 11 Jahre her. Wofür steht er seitdem?
Naja, Abdel Fattah ist auf jeden Fall eine Symbolfigur geworden für die Aktivistenszene, die 2011 ja maßgeblich die Proteste auf die Straße getragen hat und letztlich auch dann Mubaraks Sturz herbeigeführt hat. Er kommt aus einer Aktivistenfamilie. Das merkt man auch jetzt gerade, weil die Kampagne für seine Freilassung maßgeblich von seinen Schwestern und seiner Mutter betrieben wird und das ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Er ist, glaube ich, für die Sisi-Administration wirklich gefährlich, weil er mittlerweile in vielen Segmenten der doch sehr fragmentierten, sehr unterschiedlichen Opposition und Zivilgesellschaft sehr viel Ansehen genießt. Also ich sehe auch Zuspruch etwa von Sympathisanten der Muslimbruderschaft für ihn, die seine Freilassung auch fordern. Ja. Und das macht ihn so gefährlich, weil er eben integrieren könnte, wenn er denn freigelassen werden würde.
Ja, einer, der die vielen zusammenbringen könnte, die gegen das jetzige System sind. Also, Sie haben es gesagt, es ist eben eine sehr unterschiedliche, wenn man so will, oppositionelle Bewegung. Wie groß ist, kann man das sagen, sowas wie eben ja der Menschenrechtsaktivismus, die Leute, die da irgendwie versuchen, gegen das System zu arbeiten?
Naja, es gibt vielleicht so ein Dutzend Menschenrechtsorganisationen, die sich in den letzten 10, 20 Jahren begründet haben, die aber praktisch nicht arbeitsfähig sind. Ja, also einige sind verboten, einige haben von sich aus einfach auch die Aktivitäten aufgegeben. Das heißt, Menschenrechtsarbeit in Ägypten ist gegenwärtig eigentlich nicht möglich. Dennoch, es gibt Einzelpersonen, die nach wie vor in Ägypten versuchen, Menschen zu helfen, die etwa im Gefängnis sind, Anwälte zum Beispiel, auch einige Journalisten, aber die stehen unter strenger Bewachung, die können das Land nicht verlassen, deren Vermögenswerte wurden eingefroren. Also der Spielraum ist wirklich extrem begrenzt.
Der Spielraum ist begrenzt, es sind einige in Haft, auch das sind ja schon menschenrechtlich bedenkliche Dinge, aber darüber hinaus, das ist ja, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs. Wie schlecht ist die Lage im Land?
Die Lage ist wirklich dramatisch schlecht und sie ist auch schlechter als das, was wir bereits unter Hosni Mubarak gesehen haben bis 2011 und was ja letztlich auch dazu beigetragen hat, dass es 2011 diesen Umsturz in Ägypten gegeben hat. Aber unter Präsident Sisi, seitdem das Militär 2013 die Macht übernommen hat, ist die Lage wirklich nochmal deutlich schlechter geworden. Wir haben mehrere 10.000 politische Gefangene, genau wissen wir das nicht, weil es einfach auch keine unabhängigen Zahlen gibt und keine Zugänge zu den Gefängnissen. Die Gefängnisse sind immer weiter angewachsen. Es wurden immer neue Gefängnisse gebaut. In den Gefängnissen muss man sich das so vorstellen, dass die Leute zum Teil in ganz kleine Zellen eingepfercht sind, dass viele Gefangene auch einfach unter Isolation gehalten werden, dass also auch die Familien nicht wirklich Zugang haben. Menschen sterben in den Gefängnissen aufgrund der mangelnden medizinischen Versorgung. Und das ist aber wirklich auch nur ein Aspekt. Es gibt auch noch andere Aspekte. Ja, also Ägypten war letztes Jahr das Land, in dem die meisten Todesurteile weltweit verhängt wurden, laut Amnesty International. Ägypten war letztes Jahr das Land, in dem das Land, in dem massiv viele Journalisten verhaftet bzw. im Gefängnis sitzen. Ich glaube, international auf Platz 3. Also wir sehen wirklich, das ist eine ganz dramatische Situation.
jetzt haben wir diese Aufmerksamkeit, aber bei dem, was Sie beschreiben an Größe des Problems, da kann dieser kurze Moment der Aufmerksamkeit, dieses kurz Hinschauen, zumal in einer Welt, wo man sehr schnell auch wieder woanders hinschaut, vermutlich nicht viel verändern.
Das ist richtig. Ich denke, es ist dennoch gut und wichtig, dass westliche Politiker, europäische Politiker, die jetzt auf die Klimakonferenz reisen, dass sie das auch thematisieren. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel der Bundeskanzler das auch getan hat und sehr deutlich seine Sorge zum Ausdruck gebracht hat. Aber Sie haben völlig recht, das reicht überhaupt nicht aus. Und es besteht vor allem auch die große Gefahr, dass wenn eben der Aufmerksamkeitsfokus sozusagen sich wieder woanders hinrichtet, nach der Weltklimakonferenz, dass dann eben es wieder zu großen Rückschlägen kommt und dann die Leute, die jetzt vielleicht auch die Möglichkeit hatten zu sprechen, eingesammelt werden, weggeschlossen werden und die Situation dann eben vielleicht sogar noch schlimmer wird. Es reicht deswegen nicht, einfach nur zu kritisieren. Ich glaube, man muss ganz konkret sehen, dass man gerade finanzielle Hilfen für Ägypten viel stärker mit diesem Menschenrechtsthema verbindet.
Und wenn man Olaf Scholz nimmt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, mit der Forderung jetzt vor Ort, diesen Gefangenen freizulassen und da etwas zu tun, dann kann man auch sagen, das ist genau der Olaf Scholz, der noch im Sommer wegen der Frage, wo bekommen wir künftig Gas her, eben auch gesagt hat, wir haben sehr lange industrielle Beziehungen, unsere beiden Länder haben lange Beziehungen miteinander und man braucht so einen Partner, gute Partner, weil man sich eben nicht auf einzelne Partner verlassen könne. Also ist im Prinzip diese Gefahr da, die wir an so vielen Stellen sehen, dass ja die Notwendigkeit, irgendwo Handel zu treiben, dann doch uns diesen Regimen in die Hand gibt, die ja so still und stabil, aber eben menschenrechtlich bedenklich laufen, wie es ja auch schon zu Mubaraks Zeiten war. Sie sagen sogar nicht so schlimm wie jetzt.
Ja, das ist natürlich richtig. Das sind die Zwänge der Realpolitik. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Interessen, auch gegenüber Ägypten. Aber ich glaube, zwei Punkte sind hier wichtig zu verstehen. Das eine ist, die Regime laufen eben nicht stabil auf Dauer, sondern es gibt irgendwann auch einen Kipppunkt. Den gab es in Ägypten 2011 bereits mit großen Verwerfungen. Und den wird es auch zukünftig wieder geben, weil das, was da passiert, eben nicht nachhaltig ist. Nicht nur in Bezug auf die Menschenrechte, sondern auch wirtschaftlich. Und der zweite Punkt, der ist mir hier ganz wichtig. Ägypten ist viel stärker von uns abhängig als wir von Ägypten. Ägypten hängt wirklich am Tropf internationaler Hilfe. Das sind nicht nur die Golfländer, die hier massiv Geld reinpumpen, sondern eben auch die Europäer und vor allem auch die internationalen Finanzinstitutionen. Und da sind wir Europäer sehr, sehr bedeutend. Das heißt, wir haben hier mehr Hebel in der Hand, als die Ägypter uns gegenüber hätten.
Interessante Frage, die Sie da aufgeworfen haben, finde ich, mit dem Kipppunkt. Wenn man diesen Kipppunkt irgendwann sieht, ohne jetzt irgendwie Glaskugel hervorholen zu wollen und zu sagen, das wird vielleicht dann und dann sein. Aber wenn man jetzt schon sagen kann, der kommt irgendwann, müssten dann eigentlich auch die deutsche und andere Regierungen jetzt schon vorarbeiten, damit in einer Situation wie damals dann nicht als nächstes Chaos und die nächste Diktatur kommt, sondern man dann sozusagen rechtzeitig unterstützen kann. Passiert sowas vielleicht sogar?
Das hoffe ich, dass das passiert. Und ich meine, letztlich sind natürlich auch solche symbolischen Gesten, dass man jetzt Sorge etwa über das Schicksal von Ala Abdel Fattah ausdrückt, auch Teil davon, weil man natürlich dadurch auch klar versucht, die verbliebene unabhängige Zivilgesellschaft zu stärken. Wie gesagt, ich glaube, wir haben noch andere Mittel, das noch effektiver zu tun. Es geht hier auch nicht darum, dass wir in irgendeiner Form jetzt irgendwie einen Regime-Change oder so herbeiführen sollten oder können. Das können wir auch gar nicht, sollten wir auch nicht. Aber es geht eben darum, zumindest die Spielräume zu öffnen, damit eben dieser Kipppunkt nicht abrupt kommt und am Ende dann es wirklich ungesteuerte Massenunruhen in Ägypten gibt und dadurch das gesamte System wirklich komplett kollabiert.
Stefan Roll, er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, leitet die Forschungsgruppe zu Afrika und dem Mittleren Osten. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.